0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Double Trouble. Der Dart Talk mit Christian Oehmicke und Michael Seehusen auf meinsportradio.de.
Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einer neuen Ausgabe von Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de. Wir müssen mal wieder über ein paar Darts-Turniere reden, die so in letzter Zeit gelaufen sind, und schauen dann natürlich auch noch drauf, was so in nächster Zeit kommt, denn wir haben Ende September und das heißt, wir gehen stramm auf die Weltmeisterschaft zu. Und darüber müssen wir natürlich reden. Mein Name ist Christian Oehmicke, Twitter-Handle @147breakoff und bei mir, wie immer, unsere beiden geschätzten Kollegen von Daten.de, einmal der Kevin Barth. Hallo Kevin.
Hallo Christian.
Und natürlich Marvin Vandenboom auch wieder mit dabei. Hallo Marvin.
Hallo Christian, grüß dich.
Ja, wir haben beim letzten Mal ja vorausgeschaut auf die Champions League. Kein richtiges Major-Event, aber ein großes TV-Turnier. Und ja, wir hatten überlegt, wer das gewinnen könnte. Und die Tipps gingen eigentlich fast alle in Richtung Michael van Gerwen, Peter Wright, eventuell Phil Taylor. Aber mit dem Sieger am Ende hat, glaube ich, keiner gerechnet, obwohl du, Kevin, glaube ich, sehr zufrieden gewesen sein dürftest.
Ja, ich meine, Mensur hat wenig mit dem Internet zu tun, Mensur Suljovic. Also ich denke nicht, dass er diese Ausgabe gehört hat, die vorherige, in der ich ja gesagt habe, dass er aufpassen muss, bei der Champions League nicht überrollt zu werden. Und am Ende hat er kein einziges Spiel verloren und den Titel gewonnen und gegen 5 Top-10-Spieler im Endeffekt oder 5 Top-8-Spieler im Endeffekt gewonnen. Und das ist schon, 4, pardon, Gary Anderson ja zweimal, das ist schon sehr, sehr stark und kam auch so ein bisschen aus dem Nichts, wenn man so die Vorzeichen beachtet, die es davor gegeben hat, dass er bei der European Tour dann nicht so gut ausgesehen hatte. Also Hut ab, da habe ich mich natürlich sehr gefreut, ja.
Er hat den höchsten Average gespielt in einer Vorrunde, also wenn man jetzt die 3 Matches zusammenfasst. Als einziger, nee, Peter Wright kam auch noch über 100, ist allerdings ausgeschieden. Wo hat er das jetzt hergenommen, Marvin? Das kam ja wirklich, wie Kevin gesagt hat, aus dem Nichts.
Wenn ich das wüsste, ja, das kam wirklich einfach überraschend. Du hast die Favoriten genannt, wir hatten andere Namen auf dem Zettel und Menzo hatte zuvor auf der European Tour jetzt dann nicht so stark gespielt und wir dachten vielleicht, wenn er das Halbfinale schafft, das wäre bei den Leuten, die dabei sind, eine tolle Geschichte und dann gewinnt er das ganze Ding. Das ja, hat ihn vielleicht auch etwas selber überrascht. Das war ja immer so die Frage, ja, Herr Suljovic, denken Sie denn, Sie können das Turnier jetzt gewinnen? Nein. Also quasi nach jedem Spiel gesagt, nein, ich kann das nicht gewinnen. Aber er hat am Ende gewonnen und ja, toller Erfolg für den deutschsprachigen Dartsport und ja, Menzo Suljovic fällt damit auch zum Grand Slam. Das ist auch eine schöne Nebensache. Also ein rundum gelungenes Wochenende.
Es ist zweifellos der größte Erfolg für ihn bisher. Kevin, kommen wir aufs Finale gegen Gary Anderson mit 11-9 gewonnen, nachdem er den ja in der Gruppenphase mit 10-3 sehr klar geschlagen hat. Das 11-9 liest sich jetzt sehr knapp und vor allem, wenn man auf die Averages schaut, steht Mendel ja, ja, da nur bei 88 knapp. Wie hat er das Ding gewonnen?
Nun, er hat im richtigen Moment die richtigen Würfe gehabt. Also er hat sich dann häufig in den Legs, die Gary Anderson gewonnen hat, entsprechend auch eine Auszeit genommen, wenn man das so sagen kann. Also halt auch nicht gut gescored, war dann aber in seinen Legs voll da, hat wichtige Finishes dann auch gespielt. Und so kann man dann auch gegen Gary Anderson gewinnen, obwohl man einen 10 Punkte niedrigeren Average hat. Das passiert nicht so häufig, aber Mensur hat sehr effektiv in diesem Finale gespielt und so dann im Endeffekt die Nase vorn gehabt.
Gary Anderson und Mensur Suljovic hatten wir jetzt, glaube ich, beide nicht unbedingt hier im Finale erwartet. Was war mit Phil Taylor da im Halbfinale los, Marvin? 11-6 für Gary Anderson, das klingt nach einer klaren Angelegenheit.
Ja, also bei Phil Taylor muss man sagen, solche Turniere, die jetzt mehrere Sessions an einem Tag haben, wo es dann vormittags bzw. nachmittags losgeht und dann am Ende dann Halbfinale bzw. Finale ausgetragen werden. Das ist für Phil jetzt nicht mehr so das Allerbeste. Er hat auch selber gesagt, nach dem Halbfinale, er war sehr, sehr müde. Er ist jetzt in einem Alter, wo man sowas nicht mehr so leicht auch wegsteckt, solche langen Bühnenspiele bei der Distanz. Und ja, gegen Gary, der hat, glaube ich, mit seinem besten Spiel fast gegen Phil Taylor gemacht in diesem Turnier. Und ja, also ich würde es jetzt nicht überbewerten, dass Phil da jetzt ausgeschieden ist. Aber ja, solche Turniere, wo es halt am Ende mehrere Spiele im einen Tag sind, die sind halt eher was für die jüngeren Leute, sage ich mal, und nicht mehr für die alten Dart-Experten wie Phil Taylor.
Im anderen Halbfinale standen sich Mansour und Raymond van Barneveld gegenüber. Ich muss sagen, auch mit Raymond van Barneveld hatte ich da jetzt nicht unbedingt gerechnet. Der hat ja in Gruppe A sich durchgesetzt und das gegen Michael van Gerwen, Adrian Lewis und Phil Taylor. Also Phil Taylor hat die Gruppe zwar gewonnen, aber war ja da sicherlich in der Gruppe der Außenseiter. Insofern das Halbfinale als Erfolg zu bewerten, Kevin?
Ja, ich denke schon. Also er hat in der Gruppenphase gegen Michael van Gerwen ein starkes Match gespielt. Er hat gegen Adrian Lewis das gut gemacht. Gegen Mansour war er jetzt lange nicht wirklich in der Partie. Also habe ich Mansour auch als den stärkeren Spieler empfunden. Im Endeffekt kam van Barneveld dann aber nochmal auf. Und dieses Halbfinale hat ja ein brillantes letztes Leg bereitgehalten, wo van Barneveld nach 9 Darts auf 32 Rest war. Und Mensur Suljovic checkt dann im Gegenzug 160 zum Sieg. Und da muss wohl Herr van Barneveld sehr ungläubig geschaut haben. Aber es ist für ihn natürlich ein Erfolg. Also wenn man sieht, van Gerwen geschlagen, Lewis geschlagen. Ja, es wäre halt schön, von ihm solche Sachen dann auch mal bei Ranking-Turnieren zu sehen. Da lässt er in letzter Zeit viel aus. Und ich bin gespannt, weil irgendwie erhält sich halt in den Top 8 momentan durch regelmäßige starke Weltmeisterschaften. Viel anderes passiert halt bei den Ranking-Events dann nicht. Und wenn es halt mal bei einer Weltmeisterschaft blöd läuft, er hat jetzt dann auch im Dezember ein Halbfinale zu verteidigen, dann kann es auch gut sein, dass er dann irgendwann mal schnell aus den Top 16 rausrutscht. Ich würde mich freuen, wenn wir solche Sachen von ihm, solche Leistungen auch jetzt von ihm in nächster Zeit dann wieder häufiger und konstanter sehen würden. Aber Barney ist jetzt seit Jahr und Tag irgendwie auch eine Wundertüte.
Marvin, Phil Taylor wird nach der Weltmeisterschaft seine Karriere beenden oder zumindest dann noch im deutschen Fernsehen vielleicht nochmal antreten für gewisse nicht ganz so herausragende Events, die dann von Joko Winterscheid moderiert werden. Glaubst du, dass Raymond van Barneveld auch demnächst seine Karriere beendet? Ich meine, die Ära Taylor van Barneveld gehört ja irgendwie auch zusammen.
Das stimmt auf jeden Fall, aber ich glaube schon, dass Raymond noch ein paar Jahre spielen wird. Er ist ja gerade erst zu Target gewechselt und wird es ja sicherlich nicht für ein, zwei Jahre unterschrieben haben. Da wird er sich schon noch an ein paar Sponsorendeals halten müssen. Und ich denke auch, manchmal ist das Feuer auch noch da. Ich meine, Phil hört jetzt auf. Gegen Michael van Gerwen sieht Barney nicht immer wirklich schlecht aus. Er hat van Gerwen auch oftmals bezwungen und ja, ein Konkurrent auch weniger. Das muss man auch mal so sein. So ehrlich muss man sein. Und ja, ich glaube, dass wenn van Barneveld das Feuer noch hat und ich glaube schon, dass es noch tief in ihm brodelt, dann kann er auf jeden Fall auch noch mal ein, zwei Major-Turniere gewinnen und vielleicht sogar auch noch mal Weltmeister werden. Ne? Bei so einem Talent, was er hat, würde ich sowas auf keinen Fall ausschließen.
Er hat Michael van Gerwen geschlagen, auf den wir dann ja natürlich auch im Zusammenhang mit der Champions League nochmal zu sprechen kommen müssen, denn der ist in der Vorrunde ausgeschieden. Niederlage gegen Raymond van Barneveld, dann zwar Sieg, klarer Sieg gegen Adrian Lewis, der, muss man sagen, bei dem Turnier nichts gerissen hat. Aber dann das entscheidende Match gegen Phil Taylor verloren, Kevin, das wird schon ein bisschen am Ego kratzen, oder?
Ja, also das war auch ein Match, wo Phil Taylor sehr gut gespielt hat, wo es ihm dann auch anzumerken war, dass er van Gerwen unbedingt jetzt nochmal packen möchte. Van Gerwen hat kein schlechtes Match gemacht, aber hat dann immer wieder mal so einzelne kleine Fehler gemacht, immer wieder mal so ein paar Doppel ausgelassen und das konnte Taylor bestrafen. Die Konstellation war ja so, dass van Gerwen mindestens 10-7 hätte gewinnen müssen, um dann im Endeffekt noch das Halbfinale zu erreichen. Und dann hatte Taylor das 8-7 gemacht und irgendwann war es dann vorbei. Also da hat dann Van Gerven irgendwann auch versucht, seine Finishes über mehrfach Bullseye quasi dann auch zu Ende zu spielen. Dann hat er ein bisschen in den Exhibition-Modus gewechselt. Aber ja, er hat sich ein bisschen fehleranfälliger gezeigt in der Gruppenphase. Und Van Barneveld und Taylor sind Spieler, die das auf ihrem Niveau dann auch entsprechend bestrafen können. Und so kann dann auch mal ein Michael van Gerven in der Champions League in der Gruppenphase ausscheiden. Natürlich überraschend, aber im Endeffekt dann nicht unverdient.
Er wird es verschmerzen können, zumal es, glaube ich, nicht für die Rangliste zählt, ne?
Nein, nein.
Insofern wird das gehen. Ich hatte Adrian Lewis gerade angesprochen, 3 krachende Niederlagen. Marvin, das war zu erwarten, oder?
Ja, man hat ihn ja lange nicht gesehen. Er hat ja auch eine Vaterschaftspause eingelegt, so wie auch Michael van Gerven. Und auf der European Tour ist Lewis ja sowieso nicht unterwegs zurzeit, beziehungsweise er versucht sich zwar erst noch für das letzte Turnier zu qualifizieren, aber er war halt nur bei sehr wenigen Events dabei. Ja, nach dem Matchplay war es sein erstes Turnier wieder und man hat ihn gemerkt, da fehlt auf jeden Fall Spielpraxis. Adrian Lewis muss aufpassen, denn schaut man sich die Preiskelle an, die er zu verteidigen hat, wäre er aktuell nach der WM nur noch die Nummer 19 der Rangliste. Und das ist natürlich nicht das, wo ein Adrian Lewis stehen möchte und wo ein Adrian Lewis hingehört. Also es kommt ja seine bekannte Zeit, er dreht ja gegen Ende des Jahres bei den CV-Turnieren dann auch gerne wieder auf und zur WM ist er meistens immer zur Stelle, aber es muss langsam auch mal wieder was ans Board gebracht werden, also es müsste Leistung kommen, will er wieder zur alten Stärke zurückfinden.
Das war Gruppe A. Phil Taylor gewinnt die Gruppe, klar. Also, naja, was heißt klar? Zumindest mit 3 Siegen. Raymond van Barneveld folgt Michael van Gerven, Adrian Lewis scheiden aus. In der zweiten Gruppe, ja, da stand Menzo Suljovic ganz oben nach dem klaren Sieg gegen Gary Anderson, dann auch ein Sieg gegen Peter Wright und auch gegen Dave Chisnell. Kevin, vor allem der Sieg gegen Peter Wright wird ihm, denke ich, das Selbstvertrauen gegeben haben, dieses Turnier tatsächlich dann auch durchzuziehen, oder?
Ja, die beiden hatten ja in der Vergangenheit schon mehrere enge Matches. Mensur hatte dieses Jahr auch schon ein European Tour Halbfinale gegen Peter Wright in Leverkusen, wo er auch 3-1 vorne war und es dann nicht zugebracht hat. Also die beiden haben schon eine Historie. Ich kann mich erinnern, Mensur auch 2015 in Sindelfingen im Halbfinale gestanden. Da hat er auch Michael van Gerven geschlagen und dann hat er gegen Peter Wright halt auch einen Matchstart vergeben. Das war damals noch, als Mensur den Finalfluch noch gehabt hat, also kein Finale irgendwie erreichen konnte. Die beiden haben schon eine Historie und Mensur hat ein gutes Match gemacht und am Ende hat er dann Peter Wright geschlagen. Und Peter Wright ist ja dann auch ausgeschieden in der Gruppenphase. Für den war das vielleicht auch nochmal so ein Schuss vor den Bug dann auch.
In beiden Gruppen gab es ja quasi ein Endspiel. In Gruppe A war es das zwischen Van Gerven und Phil Taylor, das Phil Taylor für sich entschieden hat. Hier in der Gruppe war es ja ein pikantes schottisches Duell, Gary Anderson gegen Peter Wright dann, das Gary Anderson für sich entschieden hat. Ein bisschen überraschend, Marvin, oder hat man das kommen sehen?
Überraschend würde ich sagen, denn Peter Wright hat auch mehrere Matchstarts vergeben in diesem
Spiel. 6 Stück, oder?
Ja, es waren einige und ich weiß auch gar nicht, ich glaube, Gary weiß selbst nicht, wie er dieses Spiel gewonnen hat und wie überhaupt. Ich weiß auch gar nicht, wie es Anderson ins Finale geschafft hat. Also da war eigentlich das ganze Turnier über nicht so viel da von dem, was dann Gary Anderson spielen kann. Aber trotzdem stand er am Ende Finale und hat es dann natürlich jetzt, wie wir gesprochen haben, verloren. Ja, Peter Wright hat da was vergeben. Also ich denke mal, wenn man dann sieht, Van Gerven scheidet in der Vorrunde aus, in der Gruppenphase, da ärgert man sich dann doch schon, dass man es selbst nicht schafft, ins Halbfinale einzuziehen.
Das auf jeden Fall. Also Menzo Suljovic gewinnt die Champions League. Kevin, was glaubst du, gibt ihm das Selbstvertrauen, sich vielleicht dann auch einen Major-Titel zu sichern? Also die Champions League gilt ja so als halber Major-Titel, glaube ich. Aber zählt eben nicht für die Weltrangliste. Vielleicht sogar schon beim Grand Prix oder bei der EM?
Ja, also der Grand Prix liegt ihm, glaube ich, schon auch. Ich meine, okay, er hat letztes Jahr in der ersten Runde gegen Daryl Gurney verloren und mich da auch enttäuscht. Aber der Grand Prix mit seinem Double-In, Double-Out-Modus ist schon etwas, was Mensur auch liegt. Vor allem, wenn die Doppel-14 dann kommt. Ich denke, der Respekt, den andere Spieler vor Mensur haben, ist jetzt nochmal größer geworden, weil du kannst einen Titel nicht eindrucksvoller gewinnen, als gegen die Nummer 2 der Welt zu gewinnen, als gegen die 3, dann gegen die 8 und dann nochmal gegen die 2. Du kannst, ja gut, er hätte dann vielleicht noch Michael van Gerven schlagen können, aber der war ihm halt nicht im Weg. Ja, also Mensur hat keine Niederlage an diesem Wochenende kassiert, hat viele starke Matches gemacht und hat sich diesen Titel verdient. Natürlich gibt das Selbstvertrauen. Also ich finde, das hat man jetzt schon auf der European Tour gemerkt, wo Mensur in den ersten Septemberwochen keine gute Figur gemacht hat und jetzt auch wieder auf die European Tour zurückkommt und deutlich besser und stabiler spielt. Ja, er ist stabiler geworden. Der Champions League Titel hat ihm gut getan und jetzt müssen wir halt mal abwarten. Also man muss ihn auf dem Schirm haben. Und nun gut, ich glaube nicht, dass er jetzt sich da hinstellen wird und sagen wird, ich gewinne jetzt, was weiß ich, das ist einfach nicht Mensur. Mensur ist jemand, der sehr bescheiden ist und das werden wir auch in nächster Zeit von ihm zu hören bekommen. Aber habt ihn auf der Rechnung, das sage ich schon auch.
Understatement, würden da die Briten wohl zu sagen bei ihm.
Eine Sache noch, Entschuldigung. Ja. Man darf diese Champions League in meinen Augen nicht unterschätzen, weil es halt das einzige Turnier ist, was im englischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt wird. Also ich glaube schon, dass dieses Turnier für den Marktwert der Spieler an sich schon auch eine gewisse Sache ist. Also ein Raymond van Barneveld hat seinen Bekanntheitsstatus in England dadurch erreicht, dass er lange im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen war und sich da dann quasi diese große Fanbase gebildet hat. Und bei Mensur Suljovic ist es jetzt schon auch so, die Leute haben es ihm gegönnt, das waren tolle Bilder und das war alles im öffentlich-rechtlichen englischen Fernsehen zu sehen. Und ich glaube schon, dass das nochmal die öffentliche Wahrnehmung erhöht, dass dann vielleicht auch noch mal der ein oder andere Sponsor mehr anklopft oder so. Also für die Spieler gar nicht so unwichtig.
Definitiv. Gemessen daran, also jetzt vielleicht auch an der gestiegenen öffentlichen Wahrnehmung, daran, dass er klar in den Top 8 platziert ist in der Order of Merit jetzt, gehen wir mal davon aus, bei der WM passiert jetzt nichts herausragendes und 3 oder 4 Spieler spielen sich da komplett in den Raum. Kommt die PDC nächstes Jahr eigentlich an ihm für die Premier League noch vorbei, Marvin?
Nein, ganz klares Nein. Also nein, also ich habe damals auch noch gezweifelt, aber ich meine, wer so ein Turnier gewinnt, da die besten Spieler der Welt an 2 Tagen so eindrucksvoll auch schlägt, ja, der gehört in diese Top 10, diesen auserwählten Kreis einfach dazu. Es fallen ein paar Plätze weg, Phil Taylor wird nicht mehr mit dabei sein. Spieler wie Jelle Klaassen oder Kim Heibrechts haben sich überhaupt nicht aufgedrängt dieses Jahr.
James Wade vielleicht.
James Wade ist auch ein Wackelkandidat. Natürlich. Und klar, also neben Daryl Gurney, den wir ja schon letzten Ausgabe angesprochen haben, ist Mensur auf jeden Fall der Spieler, der es am meisten verdient hätte. Und ich kann mir eigentlich keinen anderen neben Gurney und Suljovic vorstellen, der es mehr verdient hätte. Klar sind dann noch andere Spieler im Gespräch, aber es würde mich schon sehr, sehr verwundern, wenn Suljovic nächstes Jahr nicht mit dabei wäre.
Die Frage ist vielleicht, will er überhaupt, Kevin?
Naja, also ich glaube, dass eben seine Sponsoren und sein Management eine klare Ansage gemacht haben, nach dem, was da letztes Jahr gewesen ist, weil man hat ja 20.000 oder 25.000 Pfund sicher, das heißt, das ungefähr 30.000 Euro, man ist mindestens 9-mal im TV entsprechend präsent, das heißt, die Sponsoren sind auch präsent, das heißt, das sind Gelder, die da akquiriert werden. Und man wird ihm klar gemacht haben, dass er da nicht drauf verzichten kann. Und seine letzten Aussagen dazu sind auch positiv. Also wenn die Premier League anklopft, dann wird Mensur Suljovic beim nächsten Mal die Tür aufmachen. Da gehe ich fest von aus.
Das ist sehr schön. Dann kann ich ihn vielleicht dann nächstes Jahr auch zugucken, wenn es die Premier League dann ja auch in Berlin gibt. Das soll's zur Champions League erstmal gewesen sein und zu Mensur Suljovic. Wir machen mal eine kurze Pause und schauen dann, was sonst noch so los war.
Das 96-Spiel meines Lebens.
Das neue Hannover liebt Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten. Tiefpunkte.
Wir alle wissen, hatten wir ja ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke.
Höhepunkte.
Aber Kreuz, Asamoah, Linke, da schnellt man heute noch mit der Zunge.
Brennpunkte.
Man hat es eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzek in die neue Saison gehen wollte.
Hannover 96.
Eine akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96-Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
Batman hat Robin.
Sherlock Holmes hat Dr. Watson.
Und meinsportradio.de hat dich.
Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Von österreichischen Darts, das mit Menzo Suljovic einen wunderbaren Sieger bei der Champions League gefunden hat, kommen wir zum deutschen Darts. Und zwar, ja, mal wieder ein Turnier der European Tour, die ja eigentlich auch in German Tour umbenannt werden könnte, mit gelegentlichen Ausflügen in Nachbarländer. Marvin, oder sehe ich das falsch? Eigentlich ist doch die European Tour weitgehend in Deutschland.
Ja, das ist, ja, was soll man dazu sagen? Das ist einfach Fakt. Der Großteil der, also die absolute Mehrheit, muss man ja fast sagen, wenn man noch ein bisschen im Wahljargon bleiben will, die absolute Mehrheit geht auf jeden Fall an Deutschland in den Turnieren. Nächstes Jahr wird es ein bisschen anders sein. Man hat ein Turnier mehr in den Niederlanden, in Zwolle, und eins in Kopenhagen. Dazu dann das Turnier in Österreich, in Graz, und die altbekannten Open in Gibraltar, die auch immer so, ja, jedes Jahr dabei sind, aber auch nächstes Jahr wird die Mehrheit wieder in Deutschland sein. Und ja, letztes Wochenende war man dann halt bei den International Darts Open in Riesa.
In Riesa. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird es im nächsten Jahr sogar mehr als 12 Events geben?
Wir haben 13 European Tour Events, genau.
13, naja.
Und davon 8 in Deutschland. Dazu kommt noch der World Cup und die European Championship, die ja 2018 auch nach Deutschland zurückkehrt, und zwar sogar in die Westfalenhallen nach Dortmund.
Also für Turnierunterhaltung ist ja in Deutschland dann schon mal super gesorgt. Übergang, dann wäre es ja eigentlich schön, wenn man irgendwie so einen deutschen Topspieler hätte, der sich da irgendwie ein bisschen aufdrängt. Interessanterweise ist das in Riesa sogar Max Hopp gewesen, der am weitesten gekommen ist. Aber wir haben ja beim letzten Mal ausgiebig über ihn geredet. Ich glaube, deswegen brauchen wir heute gar nicht so viel da ja drauf einbashen. Marvin, näher an der Weltmeisterschaftsqualifikation ist er jetzt, glaube ich, nicht, oder?
Nee, das waren jetzt 2000 Pfund. Die tun natürlich gut, vor allen Dingen in Bezug auf die European Dart Championship. Da ist er im Moment auf dem letzten und 32. Platz, der noch gerade dazu führen würde, dass er mit einer Hustle darf. Deswegen waren die 2000 Pfund jetzt doch durchaus wichtig, zumindest für die European Championship. Für die WM ist es zwar natürlich ein kleiner Sprung nach oben gewesen, aber das reicht trotzdem noch bei weitem nicht. Da muss natürlich jetzt noch was kommen. Vielleicht wird es dann in Göttingen der Fall sein beim letzten ET-Event. Wir werden es verfolgen.
Werden wir definitiv. Aber jemand, der jetzt auch in Riesa dabei war und sich in letzter Zeit richtig gut aufdrängt und vielleicht auch gute Chancen für die WM-Qualifikation hat, ist Martin Schindler, auch wenn er in der ersten Runde gegen Richie Corner verloren hat. Da war mehr drin in Riesa, oder Kevin?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das Spiel nicht gesehen habe, aber ja, an Martin Schindler ist dieses Jahr vor allem auf der European Tour gut unterwegs und hat jetzt in der aktuellen Konstellation würden ihm nur 250 Pfund auf die Weltmeisterschaft, auf die direkte Qualifikation über die Pro Tour fehlen. Nach Schätzungen von Experten, oh Gott, wie das klingt, bräuchte er noch so ungefähr 3000 Pfund, um die WM dann über die Pro Tour dann klar zu machen in den nächsten Turnieren. Das heißt, jetzt am Wochenende sind wieder Players Championship Turniere in Dublin. Es wäre mal gut, wenn auch auf dem Floor, also außerhalb von der Bühne, außerhalb von Turnieren mit Zuschauern, wenn da mal ein bisschen der Knoten platzt, weil dann hätten wir einen zweiten deutschen WM-Teilnehmer neben Schindler, nämlich dann auch noch über die deutsche Super League. Weil bislang wäre es halt nur der Sieger der Super League, wo halt Schindler dann auch selbst das Finalwochenende mitspielen würde, was nicht der Fall wäre, wenn er sich direkt für die WM qualifiziert. Ich hoffe, das war nicht zu unverständlich.
Alles keine gut. Ahnung. Also, was man ja noch sagen muss, ich würde da kurz noch einhaken.
Natürlich.
Bitte. Martin Schindler hat sich zwar für sehr, sehr viele European Tour Events qualifizieren können, hat sein Hauptpreisgeld aber bei den Turnieren in Österreich und den Niederlanden.
Genau, gewonnen. Genau.
Er hat denn vor deutschem Publikum hat er nicht ein Spiel gewonnen. Das muss man auch dazu sagen. Also er hat sich zwar für einige Events qualifiziert, die in Deutschland gespielt worden sind, hat aber vor deutschem Publikum noch nie die erste Runde überstanden. Jetzt hat er gegen Richie Corner gespielt. Ich habe das Spiel gesehen. Man denkt vielleicht vom Namen her, Richie Corner, den muss er eigentlich schlagen. Ja, kann man natürlich so sehen. Trotzdem hat Corner sehr gut gescheckt vor allen Dingen. Und ja, Schindler hatte sicherlich schon bessere Spiele. So ein Spiel kann man verlieren. Und Kevin hat es gesagt, es muss auf dem Floor jetzt bei den Players Championship Turnieren. Da muss schon ja vielleicht ein bisschen Losglück her und dann vielleicht ein 2000 Pfund einsammeln. Und ja, das muss er dann eigentlich dann in Göttingen klar machen. Da muss er sich qualifizieren und am besten auch die zweite Runde erreichen. Und dann könnte es wirklich sehr, sehr gut aussehen.
Wie sieht's denn mit Dragutin Horvat aus, Kevin? Der hat ja bei der letzten Weltmeisterschaft durchaus einen interessanten und guten Auftritt hingelegt.
Ja, er ist bislang nicht für die Weltmeisterschaft in irgendeiner Form ja qualifiziert oder in Reichweite. Er ist über die Pro Tour weit weg, das muss man auch ganz klar so sagen. Seine Chance ist die Super League, also da dann den Titel zu verteidigen. Er hat gute Chancen auf eine Teilnahme am Finalwochenende und dann muss man sehen. Ja? Also da ist dann auch immer viel Tagesform mit dabei. Das ist ihm durchaus zuzutrauen, aber da gibt's halt auch andere Namen, die das dann machen könnten. Aber er hat schon noch eine Chance eben über die Super League.
Also Dragutin Horvat verliert in der ersten Runde, Max Hopp scheidet dann in der zweiten Runde aus gegen Alan Norris, klares 1-6, Martin Schindler hatten wir angesprochen, 4-6 gegen Richie Corner. Der vierte Deutsche im Bunde war Bernd Reuth, auch in der ersten Runde raus gegen Josh Payne mit 4-6. Gewonnen hat das Turnier übrigens, nicht Michael van Gerwen, der war nämlich gar nicht dabei. Gewonnen hat's dann trotzdem der Topgesetzte Peter Wright. Marvin, vielleicht eine kleine Entschädigung für das frühe Aus in der Champions League eher nicht, oder?
Ja, das hat Wright sicherlich gestört, dass er da nicht die Gruppenphase überstanden hat. Und ja, die European Tour, die liegt ihm einfach. Er mag das vor den Fans zu spielen. Er sagt immer, die Fans wollen mich sehen. Ich spiele die Turniere so, wie ich kann. Er ist eigentlich wirklich auch bei jedem Event dabei. Und ja, am Anfang des Wochenendes sah es eigentlich gar nicht so stark aus gegen Ronny Heilbrecht, sondern am Sonntag Nachmittag im Achtelfinale war es auch noch nicht das Gelbe vom Ei, aber dann hat sich Wright gesteigert und hat dann das Finale gegen Kim Heilbrechts gewonnen, der wie schon im Jahr zuvor gegen Mensa Sulevic im allerletzten Deciding Leg verloren hat. Auch eine bittere Geschichte für den Belgier. Aber gut, Peter Wright, gegen den kann man verlieren, der hat einen starken Decider gespielt und ja, hat dann erneut auf der European Tour gewonnen. Das war jetzt, glaube ich, schon
Der fünfte Titel dieses Jahr.
Genau. Also da ist er schon weit vorne und ist auch einer der wenigen Spieler, die dieses Jahr schon 10 Turniere gewonnen haben. Das ist noch nicht vielen Leuten bei der PDC geglückt, so viele Turniere in einem Jahr zu gewinnen.
Ich glaube, Taylor, Anderson, Van Barneveld und Part, ich kriege es nicht ganz zusammen.
Ja, Van Gerwen natürlich, klar. Aber,
ach ja, oh ja. Verdammt.
Ja, zu diesem elitären Kreis gehört auch jetzt Peter Wright.
Ja, aber zumindest mal sowas wie ein Achtungserfolg auch mal wieder für Kim Heilbrechts, oder? Der hat ja in diesem Jahr jetzt noch nicht so viele gute Ergebnisse eingefahren, Kevin.
Ja klar, er hat in diesem Jahr noch nicht viel gerissen, du hast es eben schon gesagt, und das war mal wieder nötig. Er hat vor 2 Jahren ein European Tour Event gewonnen. Und ich dachte, er gewinnt jetzt auch das hier wieder und holt sich dann quasi rechtzeitig, wo das Preisgeld rausfällt, holt er sich dann wieder das Geld. Einfach die richtigen Würfe zur richtigen Zeit, die richtigen Shots quasi. Und so kann man dann auch auf der European Tour ein Finale erreichen.
Er hat zwar verloren gegen Peter Wright, aber zumindest immerhin einen kleinen Achtungserfolg hat es gegeben. Zumal er ja davor jetzt durchaus nicht den leichtesten Weg hatte. Joe Cullen geschlagen, Gervin Price, Ian White und Christian Kist. Das sind durchaus gute Namen bei dem Turnier gewesen. Und das sage ich jetzt, weil nicht so viele sehr große Namen dabei waren bei der European Tour. Jetzt in Riesa, Marvin.
Ja, Van Gerwen war nicht dabei. Dann, Taylor spielt ja die European Tour sowieso nicht. Gary Anderson dieses Jahr auch bei keinem Event dabei gewesen. Andrew Lewis nicht qualifiziert. James Wade nicht. Da fehlten einige große Namen. Das stimmt.
Van Barneveld.
Van Barneveld, ja. Auch nicht, genau. Den habe ich noch vergessen in der Liste. Trotzdem sind solche Turniere immer noch für mich sehr unterhaltsam. Man sieht Leute, die man sonst vielleicht nicht so oft sieht. Und das macht Spaß, den Leuten zuzusehen. Es waren einige tolle Spiele dabei. Es gab auch überraschende Siege für Dennis Nilsson zum Beispiel, der hat es ins Viertelfinale geschafft, oder Ron Mühlenkamp, der stand sogar im Halbfinale. Also da spielen sich dann schon immer manchmal wieder Leute vor, ja, denen man das vielleicht vorher nicht so zugetraut hätte. Deswegen hat die European Tour immer noch einen Reiz für mich.
Das auf jeden Fall, das wollte ich damit nicht in Frage stellen, aber es ist, finde ich, in diesem Jahr schon auffällig, dass viele Topspieler das doch auslassen. Ein Topspieler, der das nicht auslässt, ist Menzo Suljovic. Und der spielt zweimal ein 102er Average und verliert trotzdem sein Match gegen Gervin Price. Riesentag für Gervin Price, Kevin, oder vergebene Chance von Menzo?
Na, also Gervin Price hat da ein Riesenmatch gemacht. Gervin Price hat unglaublich emotional auch jeden Wurf gefeiert und Menzo hat sich anstecken lassen und hat das dann genauso gemacht. Also die beiden haben sich total gegeben. Das war eins der unterhaltsamsten Spiele, die ich seit langem gesehen habe. Und wenn Menzo da Gervin Price schlägt, dann hätte ich ihm auch die Titelverteidigung zugetraut, muss ich ganz klar sagen.
Also Suljovic verliert gegen Gervin Price. Kommen wir mal auf die Halbfinals und Viertelfinals. Marvin, du hattest gerade die Überraschungen schon angesprochen. Eine davon war ganz klar natürlich Ron Mühlenkamp, der hier bis ins Halbfinale sich vorgespielt hat. Mick McGowan geschlagen, Michael Smith, der in letzter Zeit auch gut in Form war, geschlagen, dann gegen Josh Payne gewonnen und auch gegen Dennis Nilsson. Und dann spielt er seinen besten Average und überhaupt einen riesen Average von 106 und verliert trotzdem gegen Peter Wright. Wie bitter ist das?
Ja, natürlich ist das bitter, also da ohne Frage, aber trotzdem ist es für Ron Mühlenkamp eine tolle Geschichte, in einem Halbfinale von einem European Tour Event zu stehen. Ron Mühlenkamp hat, ich glaube, über 40 Kilo abgenommen. Also hat, denke ich mal, irgendwas hat sich in seinem Leben auf jeden Fall verändert, geht die Sache jetzt professioneller an. Und das scheint sich langsam anscheinend auch auszuzahlen. Also er hat ja wirklich gute Partien hingelegt. Gut, und Dennis Nilsson im Finale zu bekommen in einem European Tour Turnier, das ist durchaus dankbar. Das hat er ausgenutzt. Und ja, gegen Peter Wright, der hat er auch wirklich sehr stark gespielt. Gegen andere hätte es vielleicht sogar zum Finale gereicht. Also tolles Turnier von The Bomb zu seinem tollen Spitznamen. Und ja, mal sehen, ob das auch ein weiterer Niederländer ist, der noch weiter nach vorne kommen kann. Ich bin gespannt.
Ja, da haben wir ja absolut noch nicht genug. Also, Peter Wright gewinnt das Turnier in Riesa. Wie hat es euch insgesamt gefallen, Kevin? Das Turnier in Riesa. Wie war die Stimmung?
Ja, ich finde das jetzt immer in Riesa war jetzt bislang stimmungstechnisch nicht so mein Lieblingsturnier, muss ich sagen.
Vor allem der Freitag, Freitagmittag war ja, da waren 100 Leute. Also das war das war im Vergleich zu den anderen Turnieren war es ziemlich dünn für den Freitagnachmittag. Das haben wir schon deutlich besser gesehen.
Okay, ich frage das jetzt bewusst, weil wir ja auch in letzter Zeit oft über die Buhrufe geredet haben.
Riesa ist vor 2 Jahren, glaube ich, das erste Mal im Kalender gewesen. Und ich habe nicht verstanden, warum man das drin gelassen hat, weil damals Max Hopp hatte da ein Achtelfinale erreicht. Und nachdem er da gewonnen hatte, wurden in der Halle Rauchbomben gezündet. Also da ist schon ziemlich was zur Sache gegangen. Und letztes Jahr gab es auch Beschwerden von Kim Heibrechts. Gut, Kim Heibrechts kann nicht gut verlieren, aber der hatte da auch mit dem Publikum gehadert. Ich muss sagen, ich habe dieses Jahr echt wenig Matches gesehen. Sonntagnachmittag habe ich die Stimmung für gut empfunden, muss ich sagen, als ich geschaut habe.
Doch, das stimmt auf jeden Fall. Also Riesa ist natürlich, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber es ist quasi das Heimturnier von Max Hopp, der wohnt in Kottengrün nur unwesentlich davon entfernt. Und
Kottengrün, Entschuldigung. Ich muss
ja, da wohnt er nochmal. Und ja, vielleicht ist deshalb noch im Programm, ich weiß es nicht. Man hat aber auch vor gewisser Zeit da den Zuschauerrekord eingestellt an der wurde natürlich mittlerweile wieder geknackt, aber ja, also Riesa wird auch nächstes Jahr wieder mit dabei sein. Und die Qualifier-Zahlen waren auch ziemlich dünn, also es waren wenig Teilnehmer dabei, das hat mich auch ziemlich überrascht. Ja, woran es jetzt liegt am Standort, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber vielleicht ist auch irgendwann eine gewisse Sättigung erreicht an Turnieren. Also ich weiß es nicht, ich bin gespannt, wie es in den nächsten Jahren dann von den Zahlen her aussehen wird.
Ist vielleicht möglich bei geführten 20 German Darts Championships oder was auch immer. Open Championship, Masters, Matchplay, wie auch immer. Also, ja. Wir haben über die Deutschen geredet, über Martin Schindler. Können wir natürlich nochmal insbesondere reden, weil der hat ein Event auf der Development Tour gewonnen. Also quasi auf der Jugendtour der PDC, Kevin.
Ja, genau. Es ist ihm gelungen. Das ist sein erstes Turnier auf dieser Tour, was er gewonnen hat. Und das, da gehört schon was dazu, wenn man überlegt, wer da so alles ist. Und da werden auch schon tolle Darts gespielt. Das wird ihm Auftrieb gegeben haben. Das ist eine tolle Geschichte.
Ja, das hoffe ich, dass es ihm Auftrieb gibt. Aber ich fürchte, eine WM-Qualifikation fällt da nicht für ab, oder?
Nee, aber er ist halt jetzt auf jeden Fall bei der Jugendweltmeisterschaft dabei. Gut, das war schon vorher klar. Es sind 2000 Pfund, ne? Das ist was Schönes für den Geldbeutel. Er möchte ja auch vom Dartsport leben können.
Das sollte er dann auf jeden Fall tun. Rusty Jack Rodriguez hatte im Mai übrigens ein Turnier davon gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber geredet haben, aber ich hoffe doch
mal. Haben wir auch drüber gesprochen. Doch.
Das ist gut.
Das war generell sehr erfolgreich, muss man sagen, das Wochenende da in Barnsley. Nico Zimmermann war im Halbfinale, Christian Bunse war im Halbfinale und Robert John Rodriguez war auch im Halbfinale. Also da haben die deutschsprachigen Talente, sage ich mal, doch ziemlich überzeugt. Und es stehen ja noch 4 Turniere an, dieser Art der Development Tour. Und dann, wie gesagt, dann die, wie schon Kevin angesprochen hat, die World Youth Championship. Und da kann man sich dann auch zur WM spielen.
Vielleicht. Also das ist auch den deutschsprachigen Jungs auch zuzutrauen, an einem guten Tag sich mal in so ein Finale zu spielen bei der Jugend-WM. Also wir haben es ja jetzt wieder gesehen. Hopp, Schindler, die beiden Rodriguez und auch andere, Nico Ziemann, Nico Blum, ne?
Zumal Hopp ja das vor 2 Jahren gewonnen hatte, ne? Vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren?
Vor 2 Jahren, aber genau. Corey Kepi wird aber auch mit dabei sein, also da muss man schon einiges bringen können.
Ja, Corey Kadby ist natürlich dann, über den sprechen wir mit Sicherheit bei der Vorschau dann auf die Weltmeisterschaft, denn der wird mit ziemlicher Sicherheit dabei sein, genauso wie Rob Cross, hoffe ich mal. Also, ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das war's erstmal zur European Tour, also zur PDC Pro Tour. Wir machen nochmal eine kurze Pause und schauen dann auf die nächsten Turniere und ganz ungewöhnlich, wir werfen auch einen Blick auf die BDO.
This is GFL Football.
Die German Football League. Jedes Wochenende live auf meinsportradio.de.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Double Trouble, dem Darts Talk auf meinsportradio.de und wir wollen, wie versprochen, auch mal einen Seitenblick zur BDO wagen. Nicht nur über die PDC reden, denn bei der BDO gab's das, ja, eins der bedeutendsten Turniere, beziehungsweise auch eins der ältesten Turniere, das World Masters. Und gewonnen hatte es in den letzten 2 Jahren Glenn Durant, der auch, wenn ich mich jetzt nicht irre, amtierender BDO-Weltmeister ist. Marvin, diesmal hat er das, wie hattet ihr es so schön formuliert, das Triple oder das Tripod nicht geschafft?
Nee, er hat gegen den späteren Sieger im Viertelfinale verloren. Glenn Durant hat gegen Christoph Ratajski gespielt und das hat er 2-4 verloren. Das war mit das beste Match des Turniers. Und ja, Christopher Theiske, den wir jetzt ja von den Lupin-Tour-Turnieren der PDC kennen, war bei diesem BDO-Mater-Turnier mit dabei und hat ja in einer überzeugenden Manier das Turnier gewonnen. Er musste, weil er sich ja in der Regel nur auf den PDC-Turnieren aufhält, quasi in die Quali. Am Montag mussten alle gesetzten Spieler erstmal ja auf den Floor und die topgesetzten 16 Spieler sind dann erst am Abend in das Turnier eingestiegen und Ratajski war halt keiner von ihnen. Und er hat sich da durchgespielt und im Achtelfinale hat er den Schotten Alan Suter bezwungen und dann kam es im Viertelfinale dann zum Duell gegen Glenn Durrant, das hat er 4-2 gewonnen. Und auch im Halbfinale gegen Cameron Menzies hat er überhaupt keine Probleme gehabt. Und ja, das Finale gegen Mark McGeaney hat er auch 6-1 gewonnen. Also ja, ich habe auf Twitter gelesen, Barry Hearn hat es auch geschrieben, ein eher mittelmäßiger PDC-Spieler hat ein Major-Turnier bei der WDO gewonnen. Und das kann man natürlich bewerten, wie man möchte.
Das sind harte Worte von Barry Hearn, aber treffen vielleicht durchaus zu. Gerade wenn man jetzt mal sieht, was daraus folgt, Kevin, denn Christoph Ratajski ist vermutlich sowohl für die Weltmeisterschaft bei der PDC als auch bei der BDO qualifiziert. Welche wird er denn dann wohl spielen?
Wahrscheinlich die PDC-Variante, weil er dort direkt mal deutlich mehr Preisgeld garantiert hat und weil ihm das auch eine Tourkarte für kommendes Jahr bringen würde. Also so wäre meine Antwort, aber ich weiß nicht, was Ratajski macht.
Ja, das wissen wir auch nicht, aber wir können ja fröhlich drauf losraten.
Er muss sich entscheiden. Das müssen wir nochmal ganz klar sagen. Also er kann nicht beide Weltmeisterschaften spielen. Das hat der Deutsche Michael Rosenauer vor 10 Jahren auch mal gehabt. Allerdings waren da die Preisgeldstrukturen bei der PDC noch ein bisschen kleiner. Und dann hat er sich aber auch für die PDC damals entschieden.
Was ja auch durchaus die sinnvolle Variante ist, dann vielleicht auch schon aus Preisgeld- und Prestigegründen. Die BDO ist ja immer so eine Sache, aber ich finde ja auch immer toll, dass dort auch Damen dass eine richtige Damentour gibt. Gewonnen hat das Damenfinale Lorraine Winstanley, Marvin, im Finale gegen Corinne Hammond.
Genau, das war der erste große Major-TV-Sieg von Winstanley, die ja dieses Jahr tatsächlich sich so weit gesteigert hat, dass sie auch mal im TV sehr, sehr gut spielt. Winstanley ist bekannt dafür, dass sie auf dem Floor sehr, sehr stark ist, aber im TV hat es halt bisher nie so wirklich hingehauen, oft gegen Dieter Hedman oder gegen Lisa Ashton die entscheidenden Spiele verloren, aber dieses Jahr ist Winstanley, die ja, wie gesagt, mit Dean Winstanley verheiratet ist, den kennen bestimmt viele noch von der PDC, viel, viel besser unterwegs. Sie hat wichtige Turniere gewonnen und jetzt auch ihren größten Erfolg, ihre Karriere eingefahren.
Und bei den Junioren hat ein Deutscher gewonnen, Kevin.
Genau, Nico Blum hat sich da durchgesetzt. Ist es jetzt der zweite Deutsche, der das jemals geschafft hat? Ja,
genau.
Ist natürlich eine tolle Geschichte, also Prestige und so weiter. Also Nico Blum, das wissen wir ja schon, dass es ein Talent ist, ein Versprechen quasi für die Zukunft. Und da hat er sich mal durchgesetzt und hat ein Zeichen dann auch gesetzt.
Ja, Nico Blum hat auf jeden Fall ein Zeichen gesetzt, vielleicht auch in anderer Richtung. Aus deutscher Sicht zumindest, denn bei der nächsten BDO-Weltmeisterschaft wird auch ein Deutscher dabei sein, Marvin.
Ja, genau. Ich würde erst kurz noch zu den Masters kommen, denn da darf man nicht vergessen, dass auch ein Deutscher bei den Herren im Halbfinale stand. Gabriel Clemens nämlich, der hat überraschend das Halbfinale erreicht, muss man schon so sagen. Hat gegen James Howell im Viertelfinale gespielt, hat da 4-3 gewonnen im Deciding Leg und im Halbfinale kam es dann wieder zum Decider gegen den Nummer 1 gesetzten Mark McGeaney und ja, da hat Clemens knapp das 170er Bull-Finish auf Bull verpasst und McGeaney hat dann 84 Punkte zum Match gecheckt. Clemens hat vorher schon im Lex bevor zwei Match-Darts auf die Doppel-6 vergeben, also es wäre sogar ein Finalanzug möglich gewesen, also ja, aus deutscher Sicht war es einfach sehr erfolgreich, dieses World Masters und wie gesagt, wie du gerade schon angesprochen hast, hat sich mit Michael Unterbuchner heute dann auch ein Deutscher für die BDO-Weltmeisterschaft 2018 qualifiziert.
Es wäre vielleicht sogar schlimm, wenn wir bei der BDO-WM mehr Deutsche dabei hätten als bei der PDC-WM, Kevin, aber es könnte passieren, ne? Na, zumindest gleich viele, wenn es nur einer wird, oder?
Ja, das könnte passieren, aber nun, dann müssen sich die Deutschen im nächsten Jahr, die PDC-Spieler, müssen dann halt einfach wissen, was die Stunde geschlagen hat und neu angreifen. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit.
Auf jeden Fall. Marvin, wie siehst du die Zukunft der BDO? Ich meine, wir reden ab und zu natürlich noch über solche Traditionsevents, aber im Allgemeinen sehen wir die BDO ja weiterhin eher ja kritisch, nicht unbedingt als die Amateurtour, aber ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nett umschreiben soll.
Ja, es ist schwierig. Es ist wirklich verdammt schwierig. Das Turnier wurde jetzt in England auf Eurosport UK übertragen. In anderen Ländern musste man dann wieder auf Winmore TV umsteigen. Die haben es dann auf YouTube im Livestream gezeigt. Von der Qualität her in Ordnung, aber das ist natürlich auch nicht das, was ein Turnier wie die Winmore World Masters verdient haben. Man muss auch mal schauen, gestern hat man angefangen um 18 Uhr mit den TV-Spielen und war dann um 1:30 nachts fertig, deutscher Zeit. Das kann es ja mitten in der Woche auch nicht sein. Da fehlt manchmal einfach das Fingerspitzengefühl der Verantwortlichen. Die setzen dann Best of Seven Sets im Viertelfinale an und dann gehen sie auch Best of Nine im Finale und Halbfinale und dann Finale nochmal Best of 11, zwischendurch noch das Damenturnier und dann haben sie noch das Jugendfinale, Mädchen, Junge und so. Es ist ja alles schön und gut, aber ja, bei der BDO habe ich manchmal das Gefühl, dass man einfach gar nicht mit der Zeit geht und ja, die wenigen Turniere, die sie noch haben, das ist die WM, die World Trophy, Winmore World Masters und dann vielleicht noch die Solderdorf Masters, beziehungsweise mittlerweile Finder Darts
Masters. Finder Masters,
ja. Ja, und das war's. Und ja, sonst, wenn man dann Ergebnisse vom Wochenende mal sucht von Turnieren, da sucht man manchmal echt vergeblich im weltweiten Internet. Und ja, an der Außendarstellung, ja, geht man da komplett mit der Zeit völlig daneben. Also ja, zur PDC im Vergleich ist es einfach der Amateurverband, das muss man einfach so sagen.
Harte Worte von Marvin Vandenboom von Daten.de. Entschuldigung, ich will dich nicht an den Pranger stellen.
Wenn das morgen so in der Zeitung steht.
Aber es ist natürlich, wenn man jetzt den Tweet von Barry Hearn dann vielleicht auch so sieht, wäre es vielleicht nicht doch besser, ich weiß, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, Kevin, die beiden Touren einfach zusammenzufassen.
Ja, es steht aber ja auch noch die WDF. Ne? Die WDF ist ja auch nochmal was anderes, wo dann ja auch wirklich Nachwuchsförderung betrieben wird. Also das geht ja mit der BDO dann auch einher. Und das hat schon seine Daseinsberechtigung, wie ich finde.
Okay, gut, dann ja, belassen wir es dabei. Man wird es wahrscheinlich nicht lösen können. Die Situation ist halt so, zwei Verbände sind da. Und ja, wer dann irgendwann mal ein bisschen mehr Preisgeld verdienen will, der wechselt halt zur PDC. Und dort findet ab 1. Oktober auch das nächste Major-Event statt. Und es ist eins ja, muss ich sagen, meiner Lieblingsturniere, einfach weil es dann auch unterjährig mal nach Sätzen geht. Wir hatten beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass das eventuell ein kleiner Nachteil für Michael van Gerwen sein könnte. Zusätzlich noch der Modus beim World Grand Prix Double In, Double Out. Auch das wird interessant. Jetzt gab es die Auslosung und ich sehe schon mal keinen Deutschen dabei. Auch darüber haben wir schon gesprochen. Aber Menzo Suljovic ist natürlich dabei. Hat, wie ich finde, aber mit Ian White nicht unbedingt das Einfachste los, Kevin.
Das ist völlig richtig. Also Ian White wird Menzo vor Probleme stellen. Es sind ja auch nur Best-of-Three-Sets in der ersten Runde. Und das wird schon mal ein richtiger Brocken zu Beginn werden. Ich traue es ihm aber auf jeden Fall zu, weil er hat vor 2 Jahren einen starken Grand Prix gespielt. Es ist eigentlich ein Format, was ihm liegt.
Schon im Viertelfinale könnte Peter Wright warten. Also wenn es zum Titel gehen soll, dann wird es eigentlich die ganz harte Tour, denke ich. Über Peter Wright, Gary Anderson eventuell danach und dann Michael van Gerwen. Also das wäre schon eine Ansage, wenn er das macht, oder?
Ich habe nicht gesagt, dass er den Titel gewinnt.
Na, das hoffe ich doch mal jetzt, wo er die Champions League gewonnen hat, dass vielleicht mal ein... Du hast vorhin gesagt, also, das Sätzeformat könnte ihm vielleicht auch liegen.
Ja, natürlich. Also und ein Peter Wright und ein Gary Anderson, wenn die mal keinen guten Tag haben, dann kann bei denen auch schon früher Schluss sein.
Ja, gut. Ich krieg dich wahrscheinlich nicht, dass also, du das so auf ihn setzt, wenn du...
Nee, also das noch nicht. Ich bin heilfroh, er hat ein Halbfinale von vor 2 Jahren zu verteidigen. Ich bin heilfroh, wenn er erstmal das Viertelfinale schafft und sich konstant weiter da oben hält und vielleicht zu Beginn des neuen Jahres in den Top 5 steht. Das finde ich realistisch.
Wenn man jetzt nur von den Namen her gehen würde, wäre vielleicht das Top-Match der ersten Runde sowas wie Peter Wright gegen Stephen Bunting. Marvin, aber bei der Konstellation und so wie die Form in letzter Zeit war, tut mir Stephen Bunting eigentlich jetzt schon leid. Dir auch?
Ja, was heißt, er tut mir leid. Er ist nicht gesetzt und dann muss ich halt mit Losglück rechnen oder Lospech. In dem Fall war es Peter Wright halt sein Gegner. Da hast du ihn erwischt mit Peter Wright und ja, sehe ich Wright klar vorne. Ich habe eine ganz andere Partie in Runde 1 auf dem Schirm. Für mich die Top-Partie ist die von Rain van Barneveld gegen Carl Anderson. Das gefällt mir eigentlich von den Namen her am besten. Ich glaube auch, dass die Partie zwischen Adrian Lewis und Devil Gurney interessant werden könnte. Da sehe ich schon den Upset-Alarm angehen. Weil ich glaube, dass Gurney da sogar der Favorit ist gegenüber Adrian Lewis und ja, also dieses Turnier, das hat schon in den letzten Jahren für viele Überraschungen gesorgt. Man muss nur sagen, zum Beispiel Phil Taylor hat die letzten beiden Jahre in Runde 1 verloren. Dieses Jahr hat er gar keine Lust quasi auf dieses Turnier, hat abgesagt. Ja, also dieses Turnier hat so viele Möglichkeiten mit Double In, Double Out, Sätze, erste Runde nur Best of Three Sets. Da kann eigentlich fast alles passieren.
Ja, ich meinte ja auch wirklich jetzt nur von den reinen Namen her die Favoritenliste, dass das am Ende nicht so kommt, das ist klar. Aber wenn ich euch jetzt einen Siegertipp aus dem Kreuz leiern müsste, Marvin, welcher wäre das bei dir?
Ja, ich bin ja kein Fan, da immer auf Michael van Gerven zu tippen. Das ist immer so einfach. Klar ist Michael van Gerven der Top-Favorit, auch beim World Grand Prix. Ich halte aber mal dagegen und nehme einen Spieler aus der zweiten Reihe und sage, dass Devil Gurney dieses Turnier gewinnen wird.
Das ist eine wirkliche Bold Prediction mal. Devil Gurney, ungesetzter Spieler mit dabei. Kevin hat sich hier irgendwie jetzt gedrückt davor, einen Tipp abzugeben. Deswegen mache ich das mal an seiner Stelle. Also er würde natürlich auf Menzo Sojovic tippen. Aber ich gehe einfach mal auf Michael Smith, denn der war in letzter Zeit zumindest auf der European Tour so gut in Form. Da muss irgendwann in Richtung Major-Titel auch mal was kommen. Und ja, dann war's das eigentlich schon wieder. Wir wünschen euch viel Spaß beim World Grand Prix. Wie gesagt, ab kommendem Sonntag dann in Dublin zu sehen und wir hören uns dann wahrscheinlich auch im Oktober wieder, wenn die nächsten Major Events waren, vielleicht sogar schon nach dem World Grand Prix, wenn wir es zeitlich hinkriegen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank Marvin, vielen Dank Kevin und hört demnächst wieder rein, wenn's heißt Double Trouble.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.